Wie zwei frisch ausgebildete Patentanwälte ins Berufsleben starten, darüber sprechen wir heute im CF-Podcast Ideenretter.
CF-Podcast Ideenretter. Eine Physikerin und ein Elektrotechniker auf dem Weg zur Patentanwältin und zum Patentanwalt.
Willkommen zum CF-Podcast Ideenretter. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute wieder mit Dr. Janina Erdmer und Dr. Karl-Henning Lubber. Diesmal allerdings habe ich es mit zwei frisch gekürten Patentanwälten zu tun, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Und hier sitzen die beiden also vor mir und ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Hallo, danke.
Seit ein paar Monaten sind Sie beide also nun fertige Patentanwältin bzw. fertiger Patentanwalt und als solche bei Kohaus und Florak angestellt. Wie haben Sie die erste Phase denn erlebt? Was hat sich vielleicht auch schon geändert in der Arbeitsweise? Herr Lubber, möchten Sie mal?
Ja, ich kann gerne beginnen.
Ich habe schon Luft geholt.
Ja gut, also ist natürlich ein, ich sag mal, fließender Übergang aus der anfänglichen, der Kandidatenausbildungszeit noch eher behüteten Arbeitsweise immer mehr in eigenverantwortliche Arbeit. Das heißt aber nicht, dass man ins kalte Wasser geschmissen wird und auf einmal nur noch eigenständig und ohne weitere Absprache mit anderen Anwälten arbeiten soll und auch darf tatsächlich. Also es ist immer noch so eine Art von, ja, so eine Rampenhochfahrphase, sage ich mal, in die Eigenständigkeit, die gerade wohl noch hier die vorliegende Phase ist. Also ja, es gibt eben schon allmählich einige Tätigkeiten, wo man vielleicht direkter auftritt gegenüber Mandanten und unabhängig von Absprachen mit anderen Anwälten, denen vielleicht auch Ratschläge gibt oder die eben berät oder vorbereitende Gespräche abhält, was auch eigentlich ganz schön ist. Also wenn zum Beispiel der Mandant anruft und einen dann persönlich sprechen möchte wegen irgendeiner Sache und dann man das Gefühl hat, ich kann den tatsächlich gerade beraten, ich weiß, was er möchte und ich bin quasi tatsächlich gerade mit Fug und Recht dieser Berater, dem er denjenigen vertraut. Das habe ich auf jeden Fall als recht bereichernd schon wahrgenommen, einfach diese Rolle auszufüllen, in der man eben der Ansprechpartner ist. Ja. Und
das waren dann auch mal Mandanten, die Sie vorher im Rahmen der Ausbildung auch schon kennengelernt und betreut haben.
Ja, genau, genau. Und die jetzt vorher fast immer nur in Gesprächen dann mit meinem Ausbilder oder mit anderen Anwälten, den ich jemand in dem Kontext begegnet bin und den ich jetzt quasi direkt so eins zu eins mit interagieren kann. So, das ist, kann schon ganz bereichernd sein oder auch sinnstiftend, wenn man eben diese verantwortungsvolle Rolle dann auch einnimmt, dass jemand einem vertraut oder eben den Ratschlag einholt und man weiß, ich gebe jetzt gerade einen vernünftigen Ratschlag ab und der hat auch wirklich, der macht keinen Fehler dabei, auf mich zu vertrauen. Das war auf jeden Fall, fand ich in den ersten Monaten eine recht angenehme Erfahrung. Aber es gibt auch Mandate, in denen man immer noch ziemlich in enger Absprache mit anderen existiert, also mit älteren Anwälten Aufgabe übernimmt, vor allem vielleicht etwas komplexeren Verfahren, wo man sowieso im Team eher Aufgabe übernimmt. Und da ist natürlich nicht so, dass man da jetzt irgendwie die endgültige Entscheidung trifft über irgendwelche Argumentationslinien oder über die Struktur von Schriftsätzen. Das ist immer nur, dass man Vorschläge macht und dann nachher nochmal sich absprechen muss mit seinen ehemaligen Ausbildern oder anderen Anwälten. Ja. Also wie gesagt, es ist eher noch so ein fieser Übergang in die Eigenständigkeit.
Okay. Ja, ich erlebe das ganz ähnlich. Es ist irgendwie es war jetzt ein Start in den neuen alten Job sozusagen. Also man macht von der Kerntätigkeit her natürlich schon nicht unbedingt dasselbe, weil es manchmal jetzt auch noch andere Aufgaben sind, die dazugekommen sind.
Ja, das ist
aber
auch ein Thema.
Ja, genau, also so organisatorische Sachen und ich sag mal so ein bisschen in Richtung Mandatsgestaltung oder auch jetzt interne Sachen in der Kanzlei.
Ja, interne Sachen, ja, genau.
Ist vor allen Dingen
mehr Meetings, finde ich.
Genau, viel mehr Meetings, genau. Also viel mehr, dass man denkt,
ist das gut oder schlecht?
Ja, man hat natürlich, man muss gucken, dass man nicht in zu viel Meetings versinkt oder dass man noch auf Zeit findet für die Kernarbeit, sage ich jetzt mal,
richtig,
für das Formulieren
genau.
von Schriftsätzen. Also das ist schon im Vergleich zur Kandidatenzeit, hat das immens zugenommen. Dadurch erfährt man natürlich auch viel mehr Kanzleiinternes, wie wird das organisiert und was ist eigentlich noch alles nötig, sozusagen, um den Laden am Laufen zu halten, da hat man ja vorher wenig mit zu tun. Das ist sehr interessant, sehr bereichernd, aber natürlich auch ein sehr großer Zeitaufwand, der damit einhergeht.
Das ist wirklich ein wichtiger Aspekt, genau, dass man jetzt eher merkt, dass man Teil dieser Kanzlei ist und die jetzt auch formen sollte und dass man erwartet wird, dass man Initiative ergreift und auch die internen Prozesse mitsteuert.
Genau, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man halt auch selber Initiative ergreifen muss. Es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt Aufgaben zugeteilt bekommt unbedingt. Klar, teilweise schon, aber es ist auch schon so, dass man sich da selber einbringen kann und auch in gewisser Weise muss, damit es halt auch irgendwie läuft.
Also was heißt das genau, Initiative zeigen? Also, dass Sie dann auch selbst Mandate akquirieren oder
kann das zum Beispiel? Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel mehr so, was das interne Organisatorische angeht, dass man da auch Aufgaben übernimmt, auch vielleicht selber Aufgaben sieht, die notwendig sind. Falls man sieht, okay, hier ist es irgendwie, greift das das noch nicht so gut ineinander, vielleicht in der Kommunikation zwischen bestimmten Stellen, dass man da vielleicht auch selber die Initiative ergreift und sagt, können wir das nicht besser so machen? Oder verschiedene Sachen, die in der Kanzlei organisiert werden, dass man da aktiv sich beteiligt. Also
irgendwelche Werkzeuge, IT-Werkzeuge, wo man merkt, hier sind nämlich Reibungspunkte und da mitzudenken und vielleicht aktiv auch so einen Erfahrungsschutz einzubringen, wie eventuell einfach der Alltag noch besser gestaltet werden kann und man effizienter wird. Genau.
Und Sie haben ja auch ein eigenes Sekretariat jetzt, oder?
Ja, genau. Einem wird dann tatsächlich ein Sekretariatsmitarbeiter erstmal zugeteilt. Also ich teile mir jetzt zum Beispiel, also ich bin jetzt nur Teil zugeteilt einer Sekretariatsmitarbeiterin, die jetzt ehemals nur meinem Ausbilder zugeteilt war. Genau. Also
ist ja auch sehr aktenabhängig, so meiner Erfahrung nach.
Das genau. Also man hat meist, glaube ich, schon so eine zugeteilte Person, aber genau, mir ist auch so. Ich habe irgendwie, weiß nicht, ich kriege jetzt von vier verschiedenen Sekretariaten immer irgendwelche Wiedervorlagen und
Ja, aber meistens ist es schon so, dass dann auf verschiedene Mandaten verschiedene Fachsekretariat oder Fachsekretärin sitzen, sage ich jetzt mal, die natürlich dann auch die Mandantenbesonderheiten kennen. Und wenn man dann halt in dem Mandant arbeitet, dass man dann halt vorwiegend mit einem bestimmten Sekretariat zusammenarbeitet. Und wir, glaube ich, jetzt noch nicht so die eine Sekretärin, den einen Sekretär oder das eine Sekretariat sozusagen haben, mit dem wir ausschließlich arbeiten, sondern dann halt schon mehrere, die dann halt die Kernmandate sozusagen betreffen.
Weil natürlich auch kein eigenes Mandat jetzt in dem Sinne haben, wo wir erster Bearbeiter wären, sondern immer nur mitarbeiten als zweiter Bearbeiter in fremden, also in Anführungsstrichen Fremden, also von anderen Anwälten. Betreuten Mandaten. Okay.
Und was ich auch noch so erlebt habe, ist, dass es jetzt so ein bisschen, oder erlebe in den ersten Monaten ist, dass man seine eigenen Erfahrungen macht und auch durchaus schon auch immer wieder ins kalte Wasser geworfen wird. Also wenn man so die ersten Gespräche alleine dann hat mit Mandanten und dann auch irgendwie alleine, sag ich mal, gerade stehen muss oder argumentieren muss, wenn dann auch kritische Fragen kommen. Aber gleichzeitig hat man zumindest hier bei uns in dem Modell noch immer so ein bisschen dieses Auffangnetz, dass man halt noch nicht ganz alleine verantwortlich ist, zumindest in den ersten 6 Monaten. Und sowieso kann man auch immer fragen, wenn man halt sich nicht sicher ist. Aber das ist dann doch ganz angenehm, wenn man einerseits sich immer weiter vorwagt, aber trotzdem noch so ein bisschen die Sicherheit hat. Weil klar, am Anfang, wenn man sagt, das erste Mal macht, ist ja ganz natürlich, dass man da häufiger Fehler macht, als wenn man das schon 10 Jahre macht.
Definitiv,
Das ist dann doch ganz angenehm. Aber gleichzeitig lernt man dadurch immer noch weiter. Und viele Sachen, die man jetzt vielleicht so ein bisschen in der Theorie hatte im Amtsjahr oder auch in der Kandidatenzeit noch gar nicht so richtig miterlebt habe, die kommen jetzt erst, finde ich. Und das ist gut, wenn man dann, dann nochmal sich rückversichern kann und einfach fragen kann,
Aber das klingt auch so, als wäre es so eine Schule auch fürs eigene Selbstvertrauen.
Ja, ja, doch, durchaus. Also vor allen Dingen, jetzt hat man ja so lange, sag ich mal, darauf hingearbeitet, dass man endlich als Anwalt selber arbeiten darf. Und dass es jetzt dann auch irgendwie funktioniert, dass man das anscheinend doch irgendwie kann, das ist dann auch eine ganz nette Erfahrung sozusagen, dass man, wie Karl gerade schon sagte, dass nach einem selber, also nach der eigenen Person sozusagen verlangt wird und wenn man dann für etwas dann selbst verantwortlich ist, das ist auf jeden Fall eine super schöne Erfahrung auch.
Ja, finde ich schon, ja, genau. Also ich glaube, es kann auch wirklich dann schwierig sein, es loszulassen, habe ich dann relativ früh schon gedacht, dass ich es irgendwie wahrscheinlich mir vorstellen kann, so irgendwann als gestandener, entwickelter Anwalt mit 60, 65 dann aussteigen muss.
Ach, daran denken Sie jetzt.
Ich habe mich auch ein bisschen drüber gewundert, aber aber ich dachte mir, das kann, glaube ich, schon doof sein, wenn man dann auf einmal, man ist halt wichtig, ne? Also man ist halt vertraut, man ist eben diese Person, der die Leute ihre inhaltlichen Sorgen dann eben mitteilen und darauf vertrauen, dass man die richtigen Ratschläge hat. Und man hat die dann eben auch durch die Ausbildung oder kann die sich durch Rückversicherung mit anderen Anwälten dann eben holen. Und diese Rolle nicht mehr ausfüllen zu können oder da dann rauszufallen, das kann ich mir auch schon schwierig vorstellen.
Ja, also, wenn Sie den Gedanken jetzt schon haben, wer weiß, wie das ist dann mit 60 Mann.
Vielleicht denke ich dann, das ist auch gut, das weiß ich nicht genau. Also,
Man muss da denn gute Hände übergeben.
Genau.
Ja, besonders wenn man so ein Mandat mit aufbaut und das über die Jahre wachsen sieht, das natürlich.
Ja, und auch nach Ihrer langen Ausbildung ja jetzt auch, ne, dieses Gefühl, ich bin jetzt im Beruf angekommen, das ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein ganz tolles Gefühl.
Es ist auch irgendwie ein verrücktes Gefühl nach den letzten Jahren, dass man jetzt nicht die nächste Prüfung schon um die Ecke hat sozusagen und weiß, jetzt habe ich jetzt mal 3 Monate, wo ich nicht lernen muss, aber da muss ich wieder anfangen, sondern dass man jetzt eigentlich, was das sagt,
das Rüstzeug ist
das Rüstzeug ist da und jetzt entwickelt man sich natürlich, wie gesagt, noch weiter, aber man hat jetzt halt nicht mehr dieses schulische oder dieses studiummäßige, dass man zwischendurch nochmal eine Klausur hat und nochmal sich, sage ich mal, wie in Studienzeiten an den Schreibtisch zum Lernen setzen muss.
Also. Naja. Man hat aber noch nicht ausgelernt, ist halt so der Punkt.
Genau, also, ja, natürlich nicht. Aber jetzt ist es halt mehr die Eigenverantwortung, ob du das, wie sehr du dich jetzt in neue Sachen noch einliest oder nicht. Und du lernst die Sachen jetzt wahrscheinlich, weil du selber daran interessiert bist, weil du merkst, du brauchst es und nicht unbedingt, weil du denkst, ah ja, das ist Prüfungsstoff, eigentlich nicht relevant, aber.
Genau.
Gab es denn zwischenzeitlich eigentlich auch mal Phasen, in denen Sie gezweifelt haben, ob dieser Beruf das Richtige für Sie ist?
Also, um nochmal auf diese ganzen Prüfungssituationen zurückzukommen, zwischendurch habe ich schon gedacht, oh nee, muss das jetzt sein, noch eine Prüfung und lohnt sich das wirklich? Und wann ist es denn, wenn ich dann am Ende fertig bin, bin ich dann froh, das gemacht zu haben? Oder weil zwischendurch denkt man so, okay, jetzt hat man jetzt schon ein paar Prüfungen gemacht. Das wäre jetzt blöd, das abzubrechen sozusagen und macht dann einfach weiter, weil man halt schon so viel investiert hat. Aber also da gab es schon einige Punkte, wo ich dann gedacht habe, okay, muss das jetzt wirklich sein? Kollegen, die mit mir zusammen studiert haben, die sind jetzt einfach, die arbeiten jetzt schon seit 3 Jahren und die machen Urlaub, wenn sie frei haben und lernen nicht.
Ja.
Aber jetzt muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und ja, weil der Beruf einfach Spaß macht, man damit viele Möglichkeiten hat und die Ausbildung andererseits auch ziemlich bereichernd war, auch wenn es natürlich Phasen gab, wo man das halt nicht so gesehen hat.
Also ich habe es, glaube ich, nur vielleicht ganz am Anfang, als es diese extreme Menge an Papierarbeiten, an Lesen angefallen ist, da hatte ich mir, glaube ich, schon kurz, dass es vielleicht schon sehr, also dass ich vielleicht für mir spaßigere Tätigkeiten vorstellen kann. Aber es lag natürlich auch daran, dass es dann quasi die ganz grundlegende Ausbildung war, in der man dann einfach nur gezwungen war, unglaublich viel zu lesen und eher so trockenere Tätigkeiten nachzugehen und auch ohne große Interaktion mit anderen im stillen Zimmerlein vor sich hin an fremden Akten gearbeitet hat. Das hat aber relativ schnell dann nachgelassen. Und
ich finde, wo du das gerade sagst, man hat jetzt auch noch viel mehr Interaktion mit anderen als in der Ausbildung, weil noch diese organisatorischen Aufgaben dazukommen, wo man sich abstimmen muss. Also in der Kandidatenzeit, wenn man dann eine Akte hingelegt bekommen hat und sich jetzt nicht darum kümmern müsste, wo geht die danach hin oder was passiert überhaupt in dem großen Gefüge, dann war das schon mehr Abarbeiten. Und jetzt ist es halt, finde ich, viel dynamischer und man ist doch noch viel mehr, auch dadurch, dass man mehr Meetings hat natürlich, viel mehr in Kontakt mit anderen Leuten. Das hat sich doch nochmal gewandelt und das finde ich eigentlich auch angenehm, weil ich auch ganz gerne mit Leuten im Gespräch bin und man spricht jetzt auch noch mehr mit Mandanten.
Ja, klar,
also
es
ist schon, hat sich auch schon nochmal verändert.
Ja, man muss wahrscheinlich auch erstmal fachlich in die Materie eintauchen da einfach mal ein bisschen mit anfreunden.
Ja.
Und dann kommt das große Ganze, der Zusammenhang, der erschließt sich dann erst später wahrscheinlich.
Ja, genau.
Die Kanzlei Kors und Plurak hat sie ja beide nach ihrer Ausbildung direkt übernommen. Ist das der übliche Weg, also dass Kanzleien ihre Kandidatinnen und Kandidaten übernehmen? Oder inwiefern ist das gerade für Kors und Plurak besonders wichtig? Was wissen Sie darüber?
Ich glaube, es sind schon jetzt so im Amtsjahr viele, die erstmal bei ihrer Ausbildungskanzlei bleiben, sofern sie da.
Ja, ist auch meine Erfahrung.
Ja, sofern sie da zufrieden waren. Manche, zum Beispiel gibt es bei mir jetzt im Jahrgang, sag ich mal, Leute, die Prüfer beim EPA, also beim Europäischen Patentamt geworden sind, also die dann eine ganz andere Sache machen oder die vielleicht dann auch direkt irgendwie gar nicht mehr in der Kanzlei arbeiten wollen, sondern in die Industrie gehen. Ich denke, also für Kors und Plurak ist es sehr sinnvoll, die Kandidaten dann zu übernehmen.
Weil definitiv,
natürlich,
ja.
Also für uns war es ja jetzt wirklich der Einstieg, klar, dieses Organisatorische kam dazu, aber ich bin zum größten Teil noch in den Mandaten, wo ich in der Ausbildung auch drin war. Die Akten kenne ich und allein schon die Arbeitsweise. Ich denke, wir hatten hier eine sehr gute Ausbildung, auch im Vergleich zu anderen Kanzleien.
Das glaube ich nämlich auch, richtig, genau. Also Kurs vor investiert schon sehr viel in die Ausbildung, auch wenn man schon die andere, also Anwälte gibt, die mitwirken an der Ausbildung und Lerngruppen veranstalten,
die
Zeit
ganzen
gegeben.
Lernrunden,
also Urlaub für Prüfungen und Tagen etc. pp. Und das ist schon, glaube ich, eine sehr aufwendige und auch in gewisser Weise teure Ausbildung für Kors und Plurak, die sich aber dann eigentlich nur auszahlt, wenn die Leute auch dann zurückkommen.
Ja,
und dementsprechend ist es, glaube ich, auch ein gutes Investment natürlich, auf lange Zeitskalen gesehen natürlich. Also die meisten Anwälte, die jetzt hier arbeiten, wurden ja auch dann tatsächlich bei Kors und Plurak ausgebildet.
Ja, ja.
Und das ist eben so ein bisschen der Grundstein fast schon der erfolgreichen Kanzlei, dass die Ausbildung eben sehr gut ist.
Ja.
Und also ich glaube, man wird auch schon ein bisschen umgarnt tatsächlich dann, wenn man sich in dieser Amtsjahresphase.
Ja, definitiv.
Also Industrie ist natürlich eine so Möglichkeit, ausgebildete Anwälte zu verlieren. Oder
umgarnt
auch eben,
von der Industrie auch.
Genau, wie die Headhunter oder so auf LinkedIn zum Beispiel.
Auch von
oder
anderen
auch
Kanzleien.
Andere Kanzleien, genau. Also man ist schon gefragt auf dem Arbeitsmarkt und also Kors und Plurak ist schon noch viel daran gelegen, dass Leute hier zurückkommen, was den Leuten, also uns, war glaube ich auch daran gelegen, zurückzukommen.
Ja.
Also, genau.
Ja.
Ja, und auch für das Zwischenmenschliche ist es irgendwie ja ganz cool, sage ich mal, wenn jetzt mehrere Generationen von Kandidaten halt einfach auch da bleiben. Das entwickelt sich ja, das greift ja alles ineinander, weil man erkennt ja dann immer noch die Leute aus der Kandidatenzeit und jetzt die Leute, die jetzt Kandidaten sind, die kennen ja dann jetzt die jungen Anwälte dann quasi ganz gut noch aus ihrer Kandidatenzeit und das ist dann einfach gut vernetzt. Also ich finde, das ist jetzt auch immens wichtig, dieses Netzwerk innerhalb der Kanzlei.
Sei und auch es sie beide, ne?
Das zum Beispiel,
genau. Sie beide sich kennen und auch während der Ausbildung kennengelernt haben.
Ja, genau. Und
dann weiterarbeiten zusammen.
Da kann man auch viel besser dann fragen, sag mal, wie ist das jetzt eigentlich bei dir? Wie läuft das? Wie machst du diese und jene Sachen? Klar, also wenn man jetzt irgendwo neu ist, dann ist das, glaube ich, viel schwieriger, da Unterstützung, sage ich mal, in jeglicher Hinsicht zu finden.
Ja, dann wünsche ich Ihnen weiter einen guten Start bei Cohaus und Florak und dass Ihnen der Beruf weiter viel Freude macht. Und ich sage herzlichen Dank für unser Gespräch.
Ja, danke.
Vielen Dank.
Und danke auch für all unsere interessanten Gespräche im Vorfeld, denn liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, das war nun die letzte Folge mit Dr. Janina Erdmer und Dr. Karl-Henning Lubber aus unserer Reihe Ideenretter. Wir werden uns aber auch in Zukunft mit Patentanwaltskandidatinnen und Kandidaten im Podcast austauschen. Bleiben Sie uns also gerne treu und folgen und abonnieren Sie uns auf den einschlägigen Portalen. Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören und auf bald.
Mehr Informationen zur Ausbildung zur Patentanwältin oder zum Patentanwalt unter cohaus-florak.de/karriere.